Ja, meine Lieben, wir sind ja also in dem Thema mit der Schöpfungsgeschichte beschäftigen wir uns jetzt schon seit Ewigkeiten im Grunde. Ich weiß nicht, wie lang schon. Es sind über 7 Jahre, glaube ich, schon.
Von einer in die andere Ewigkeit.
Von der einen in die andere Ewigkeit, aber es steckt natürlich alles drinnen.
Und du, Wolfgang, darf bitte, ich diesen Vorhang
du, da, aber ja, doch.
Dann kann man dann nämlich ein bisschen mehr erzählen.
Gerne. Wie der Sturm hineinfährt.
Ja, genau.
Sehen wir gleich die ganze Pracht der Schöpfung.
Ja.
Ja, also es ist ein sehr umfangreiches Thema und wir sind eben ausgegangen vom hebräischen Urtext, weil da unheimlich starke Bilder drinnen stecken, in der Sprache selber. Also das war das folgendem der Anregung von Steiner, der an einer paar Stellen einfach ein paar Exempel dazu gibt und eben sagt das gerade, also die hebräische Sprache eben noch so ganz nah am Ursprung ist, dass also die Bilder eben wirklich stimmen, die drinnen stecken in den Lauten, weil ja alle Laute, namentlich alle Konsonanten, und im Hebräischen werden ja im Prinzip nur die Konsonanten geschrieben. Die Vokale werden nicht geschrieben, beziehungsweise dann nur später angedeutet durch die Punkte, die da drunter sind. Wenn ihr jetzt da drunter seht, unter den Buchstaben gibt es oft so Punkte und Strichen und alles Mögliche. Das hat man erst später, in späterer Zeit, als Hebräisch nicht mehr, eigentlich nicht mehr eine lebende Sprache war im Grunde, sondern nur mehr für den religiösen Gebrauch verwendet wurde, weil die Juden ja zerstreut waren in der Welt, in die Diaspora gegangen sind und dann vielfach eben die Volkssprache auch dort angenommen haben. Also es wurde zwar die Tora dann schon immer gelesen, im hebräischen Original natürlich, aber man hat es vielfach nicht mehr im Alltag gesprochen. Ist ja eigentlich erst im 19. Jahrhundert also durch die zionistische Bewegung erst wiederbelebt worden, dass es wieder eine lebende Sprache wurde und heute als das moderne Ivrit in Israel gesprochen wird. Das aber so nahe am alten Ding ist, dass man ohne weiteres also die alten Texte auch mit modernen Hebräisch versteht und umgekehrt. Also sozusagen Moses könnte sich heute auch verständigen in Israel. Die Spezialausdrücke unserer Zeit wahrscheinlich nicht, aber die sind eher aus dem Englischen dann hineingewandert hauptsächlich. Ja, also es sind die Bilder sind sehr stark, also nur das Beispiel, was ich immer bringe am Anfang, das Wort Bereshit, was einfach übersetzt wird am Anfang. Im Prinzip ist es schon ein Bild also des ganzen Schöpfungsgeschehens. Es ist also das Buh, ist einmal eine Art Raum, ein Innenraum, wenn man so will, in dem sich beginnt das Schöpfungsgeschehen abzuspielen. Also es wird sozusagen im Grunde aus dem Nichts heraus eine Art Raum geschaffen. Die Hebräer, die Kabbalisten vor allem, schildern das ja dann sogar so, dass die Schöpfung geschehen ist durch eine Art Rückzug Gottes. Also das berühmte Zimzum, wie sie das nennen. Rückzug Gottes, also Gott macht sozusagen, schafft einen Freiraum in gewisser Weise, aus dem er sich selber zurückzieht und in diesem Freiraum ergießt sich dann das Schöpfungslicht irgendwie und da beginnt die Gestaltung dann. Und dieser Freiraum, der da entsteht, ist einmal erfüllt mit ganz starker Regsamkeit. Das heißt im Prinzip mit astralischen Kräften zunächst einmal. Das ist also die erste Substanz, die geschaffen wird, sind astralische Kräfte im Grunde.
Und da muss ich gleich mal fragen, Wolfgang.
Ja.
Ich bin vor allen Dingen auch da, weil ich weiß, dass man dir Fragen stellen kann.
Ja, also, na klar, das ist ja der Sinn. Ja, ja.
Beim Steiner, dass man, ich habe ständig oder immer noch ein Problem mit diesem Astralplan einerseits, was die Ebene über dem physischen ist, und dann der Ebene der Empfindung, die ja drüber ist, also die untere Ebene in der geistigen Welt.
Ja.
Und ich weiß nicht, warum das so ist, aber irgendwie wird das Astral kommt im einen wie im anderen vor, und vor allen Dingen am Anfang habe ich es auch immer leicht verwechselt. Also die Elementarwelt heißt Astralwelt.
Ja, die elementarische Welt ist.
Aber andererseits sagt man Astralleib und meint den Empfindungsleib. Also
Ja, das ist richtig. Ich meine, es gibt halt Überschneidungen. Beim Menschen ist es eben so, dass aus dem Ich heraus immer schon eine gewisse Einwirkung besteht auf den Astralleib. Also bei der Astralleib beim Menschen ist immer anders als beim Tier. Und der Empfindungsleib, da ist trotzdem schon eine gewisse Hineinwirkung, also das Ich drinnen, ein gewisser Abdruck des Ich drinnen. Außerdem muss man dazu sagen, dass der Steiner natürlich mit seiner Terminologie sehr frei umgeht und nicht immer das gleiche Wort das gleiche bedeutet. Also zum Beispiel auch elementarische Welt, von der elementarischen Welt spricht er an anderen Stellen oft auch von der Ätherwelt. Also elementarische Welt, einerseits Astralwelt, andererseits Ätherwelt.
Das sagt er doch öfter mal auf dem Astralplan und meint die elementarische Welt.
Ne? Genau, genau. Und da sind durchaus aber auch Bereiche des Ätherischen damit gemeint, ja. Weil es nämlich eine Überschneidung gibt. Da gibt es eine einzige Stelle, glaube ich, es ist ein einziger Vortrag, wo das dann definitiv geschildert wird, wie sich also das Ätherische und das Astralische überlappen. Und zwar die untersten drei Bezirke, wenn man so will, der Astralwelt, also das ist die Welt der begierten Glut, wenn man es jetzt nimmt nach der Terminologie, wie es in der Theosophie drinnen steht. Also das ist die unterste, die roste, wo eigentlich pure astralische Triebkraft vorhanden ist, die noch ganz ungelenkt ist im Grunde. Dann gibt es die Region der flutenden Reizbarkeit. Da sind zum Beispiel die Astralkräfte drinnen, die auch wesentlich zusammenhängen mit den Sinnesqualitäten und dergleichen. Also das sind schon verfeinerte Kräfte. Und darüber gibt es dann die Region der Wünsche. Das ist noch etwas Feineres. Und also muss man auseinanderhalten eben zu Begierden. Wünsche ist was anderes als Begierde. Wunsch ist schon was viel Verfeinertes und was viel Innerlicheres sozusagen. Weil die Begierdenglut eigentlich ganz was ist, was nach außen wirkt. Flutende Reizbarkeit eben auch bis zu einem gewissen Grad, aber schon sehr viel stärker strukturiert. Und eine Region der Wünsche, da geht es schon mehr ins Innerliche. Und das überlappt sich mit den obersten Regionen der Ätherwelt. Also was ist Äther, oder sagen wir genauer der physisch-ätherischen Welt. Weil wenn ich die physisch-ätherische Welt nehme, habe ich, und jetzt wird es spannend, wieder wenn man von elementarischer Welt redet, da gibt es also jetzt Erdelement, Wasserelement, Luftelement, Feuer und wie geht es dann weiter? Dann kommt also Feuer, das ist zugleich also Wärmeäther. Über den Wärmeäther kommt der Lichtäther, der Klangäther und der Lebensäther. Und diese drei oberen Regionen, also Lebensäther, Klangäther, Lichtäther, von oben nach unten gezählt, jetzt überlappen sich mit den untersten Regionen der Astralwelt. Das gibt, ist aber nur eine einzige Stelle, wo das geschildert wird. Und eine Randbemerkung dabei ist, und das ist der Bereich, den das Kamaloka ausmacht. Also das heißt, das hängt zusammen letztlich mit der Mondensphäre. Weil Kamaloka ist also Fegefeuerbereich ist die Mondensphäre, wenn ich es kosmisch nehme. Und in dem Bereich gibt es diese Überschneidungen. Was heißt das? Das heißt, das Astralische hat nämlich immer so eine doppelte Tendenz. Einerseits hat es die Hinwendung zum Körperlichen, in das einzugreifen, und das geht aber nur über die Zwischenstufe des Ätherischen. Weil unmittelbar kann das Astralische, das Seelische im weitesten Sinne, nicht ins Körperliche, ins Physische eingreifen, sondern da müssen also die Ätherkräfte als Vermittler gelten. Darum sind die als eigener Punkt geschildert. Schildern ja nicht alle immer so. Es gibt ja genug esoterische Strömungen, wo dann das Ätherische wieder nicht so genau ausgeformt ist, sondern die sprechen halt dann von physisch, astralisch und dann das Geistige oder wie auch immer. Aber beim Ätherischen geht es also wirklich eben jetzt ganz stark in die Bildekräfte, die halt wirklich das Physische gestalten. Aber umgekehrt eben auch das Astralische gestalten. Das ist nämlich der umgekehrte Punkt. Naja, zum Beispiel, einfachstes Beispiel war, auf beruhen unsere Denkkräfte. Im Wesentlichen auf dem Ätherischen nämlich. Allerdings, der Impuls kommt natürlich übers Ich herein und bewusst wird es im Astralischen. Also das heißt, über den Umweg des Astralleibs und das, was dann bereits als Seelischem drinnen gebildet ist, als Verstandesseele, in dem wird es bewusst. Aber die gestaltenden Kräfte sind die Ätherkräfte. Das heißt, ich begreife die Pflanze im Grunde mit denselben Kräften, die draußen die Pflanze bilden. In Wahrheit, idealerweise. Also wenn ich so wie Goethe mache, goetheanistische Naturwissenschaft, dann ergreife ich in meinem Erkenntnisprozess im Grunde wirklich dieselben ätherischen Kräfte, die in der Natur das draußen bilden. Wenn es mehr im Sinne der gegenwärtigen äußeren Naturwissenschaft mache, nehme ich halt Bildekräfte, die für irgendein bestimmtes Gebiet zuständig sind, also namentlich die zum Beispiel das feste Kristalline gestaltet haben, weil das Kristalline geht auch aus einem Wachstumsprozess im Prinzip heraus, nur ist es dann abgestorben. Also das heißt, die verwenden mehr oder minder diese absterbenden oder abgestorbenen Ätherkräfte und übertragen das jetzt auf alles in Analogie irgendwo und versuchen das Bild halt so weit anzuwenden, soweit es irgendwie funktioniert. Und das heißt, da bediene ich mich nicht derselben Ätherkräfte dann zum Beispiel, die in den Pflanzen wirken. Also das Problem taucht dann besonders auf beim Verständnis des Lebendigen, weil da wende ich jetzt die abgestorbenen Kräfte an und daher komme ich nicht wirklich bis zu einem Verständnis des Lebendigen, sondern ich erkenne eigentlich nur die abgestorbenen, die toten Vorgänge, die sich eben auch drinnen abspielen, weil ja die Pflanze eben stofflich geworden ist, daher spielt sich was Physikalisch-Chemisches drin auch ab. Aber es ist eben nicht das Einzige und es ist nicht das, was sie zur Pflanze macht. Und das heißt also, wenn wir aber jetzt diese Gedankenformen bilden, dann heißt es, die Ätherkräfte wirken jetzt gestaltend in unser Seelisches hinein und formen dieses Bild drinnen, weil es wächst nicht in uns jetzt die Pflanze, sondern im Seelischen entsteht ein Bild. Und das heißt, diese Ätherkräfte können sich sowohl hinunter zum Physischen wenden, als gestaltend hinauf zum Seelischen, wobei, wenn es eben lebendige Kräfte sind, wirklich, also wo die Ätherkräfte wirklich noch ganz beweglich sind, komme ich dann schon sehr, sehr nahe an die Hellsichtigkeit heran im Grunde. Weil die entsteht ja auch dadurch, dass ich im Grunde das, was ich im Geistigen wahrnehme, im Ätherleib spiegelt und der Ätherleib wirft mir es ins Seelische zurück und der zeigt erst die Imagination. Also der Ätherleib. Und wenn ich nur den Astralleib hätte und nichts Ätherisches, dann würde ich keine Imaginationen haben können. Dazu sind die Bildekräfte notwendig. Die machen die Imagination aus. Und daher bei den alten Einweihungen, ägyptische Einweihung oder so, dass man den Ätherleib lockert, dadurch wird er beweglicher, weil in der ägyptischen Zeit schon der physische Leib schon ziemlich massiv geworden ist und schon sehr, sehr behindert hat den Ätherleib. Gerade da oben war es noch ein bisschen frei, darum interessant, wie wird nämlich der Ätherleib dargestellt bei den Ägyptern. Das sieht man bei den Grabbeigaben. Da hat man immer so ein Maxl dabei, das hat zwei Hände da oben. So im rechten Winkel geht das die Hände nach oben. Die wachsen da irgendwas im Kopf heraus. Und das sind aber eigentlich Äther. Hände in Wahrheit, wie Steiner oft schildert. Also wenn das Ätherische sich wirklich lösen kann vom Kopf, dann greifen die eigentlich in die Ätherwelt hinaus da und fangen an, die anzutasten, abzutasten sozusagen. Dann, also das beginnt im Grunde schon dann, wenn ich wirklich im reinen Denken drinnen bin. Dann fängt eigentlich schon der Prozess an, also dass ich zu spüren beginne, zumindest die Ätherkräfte, die um mich herum sind. Und ich mich nicht mehr bediene der bloßen Spiegelung durch die Gehirntätigkeit.
Was meinst du, wenn ich versuche, einen mathematischen Beweis zu verstehen?
Ja, da fängt es schon an. Im Prinzip fängt es da schon an. Ich meine, wobei natürlich es nicht ganz loszulösen ist, meistens vom Physischen, noch weil wir eine physische Vorstellung meistens irgendwie dazu haben, sei es wir machen so eine geometrische Zeichnung oder irgendwas, die müsste man eigentlich erst überwinden sozusagen. Wenn ich aber den reinen mathematischen Prozess habe, dann bin ich zumindest im Klangäther drinnen. Je intensiver dieses Erlebnis ist, desto mehr wird es dann eben entweder auch bildhaft, es kann auch klanghaft sogar werden beim Klangäther, ohne noch wirklich Inspiration zu sein. Aber, und das alles funktioniert aber eben nur dadurch, dass es diese Überschneidung des Ätherischen und des Astralischen gibt. Da wirkt es ineinander.
Gut, na, das war nur eine Frage, aber
der
Eindruck ist nicht ganz falsch, dass das beim Steiner etwas verwirrend geschildert wird.
Du, der Steiner geht und das ist nicht, glaube ich, nicht nur, dass er beim nächsten Mal nicht gewusst hat, was er vorher für Wort verwendet hat, sondern das ist Absicht. Weil er völlig weg will von starren Definitionen. Weil im Grunde auch diese ganze Einteilung, also physisches, ätherisches, astralisches, niederes Devachan, höheres Devachan und so weiter. Im Prinzip sind das unsere Einteilungen. Natürlich gibt es in der Wirklichkeit etwas, was es berechtigt macht, das zu klassifizieren irgendwo. Aber in Wahrheit überschneidet sich das alles irgendwo und greift eins ins andere. Also es sind nicht so klare Linien irgendwo. Und je nach Blickpunkt ist es einmal wichtiger, zum Beispiel bei der elementarischen Welt zu sehen, wie das ins Ätherische eingreift, dann nennt das definitiv Ätherwelt. Oder es betrifft mehr das, was ins Seelische hinübergeht, also ins Astralische hinübergeht. Und hier bei der Schöpfungsgeschichte geht es darum, da sagt Steiner, und das kann man dann auch nachvollziehen, wenn man das liest mit der Angabe irgendwo, dass es noch überhaupt nicht um die äußere Schöpfung geht, also schon gar nicht um die physische Schöpfung, aber nicht einmal noch ums Ätherische in Wahrheit, sondern vor allem ums Astralische, also um die Seelenwelt, die gestaltet wird. Insofern ist das Ätherische schon dabei, weil es eben gestaltend wirkt, auch in der Seelenwelt. Aber so die reinen Ätherkräfte kommen dann erst in der zweiten Schöpfungsgeschichte. Daher dann dort sehr richtig das Bild des Gartens Eden und die ganzen Pflanzenformen, die dort einmal vorwiegen. Pflanzen kommen zwar da, natürlich werden auch geschildert, aber nicht so überwiegend wie dann im Garten Eden. Dort geht es vor allem also um die Pflanzenwelt und eben vor allem um den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen und den Baum des Lebens. Also zwei Dinge. Und eben in dem Anfangswort Bereshit steckt eben drinnen erstens einmal dieser Leerraum, der geschaffen wird, der Freiraum, der für die Schöpfung geschaffen wird, indem man mit dem R das Astralische beginnt, wie wild sich zu bewegen im Grunde. Weil das R ist der stärkste Astrallaut im Grunde. Das ist pure Triebkraft im Grunde. Also pure Kraft einfach, die aber noch völlig ungelenkt ist. Also die rast im Grunde da noch im Kreis herum und wartet darauf, gestaltet zu werden. Und das passiert ja dann per Shit. Shit. Ist bei den Hebräern das Feuerelement. Ich werde gleich noch was dazu sagen zu den hebräischen Buchstaben. Sch, also ist das zischende Feuer irgendwo. Und jetzt kann man sich fragen, wie stimmt das zusammen mit dem, was der Steiner sagt? Weil der Steiner sagt, im S oder im Sch schießt der Geist in die Materie. Naja, es ist in beiden das Gleiche gemeint. Es ist da, weil mit dem Feuerelement, das ist die erste Berührung mit dem Physischen im Grunde. Wenn ich habe Erdelement, ist das dichteste, Luftelement, Wasser, also Erdelement, Wasserelement, Luft und Wärme, physische Wärme, ätherische Wärme, aber es gibt eben auch physische Wärme. Also da fängt das Physische an. Im Feuer, das Feuer ist überhaupt ein Bild für das Tor, das von den höchsten Welten bis ins Physische runtergeht. Daher, wenn ich jetzt ganz an den Anfang der Schöpfung gehe, im Sinne Steiners mit der ganzen Planetenkette, alter Saturn und so weiter beginnend, fängt es mit einer Wärmewelt an, mit einer Feuerwelt, die zuerst also noch ganz geistig ist, dann im Seelischen eigentlich da ist, im Ätherischen, und aus dem kommt schließlich im dichtesten Zustand sowas wie physische Wärme heraus. Was also irgendwie noch vergleichbar ist mit dem, was wir heute vielleicht als Wärmestrahlung oder so kennen. Nicht als Wärme, die transportiert wird durch Luft oder sowas, also die nicht. Also mechanische Wärmetheorie hätte man noch nicht anwenden können auf den alten Saturn. Höchstens sowas wie Strahlungswärme irgendwo. Als dichtestes, als äußerstes. Und eben hier mit dem Sch ist dieses Feuerelement drinnen, und T, sagt Steiner, ist der Einschlag des Geistes. Grundsätzlich. Das T ist der Einschlag des Geistigen. Das heißt, was sagt uns dieses Wort Bereshit? Man muss es wirklich erleben als Bild. Also erleben einmal absolute Finsternis zuerst, bevor es beginnt, und dann entsteht in der Finsternis eine Art Leerraum. Man hat das Gefühl, es entsteht ein Raum. Und in dem spürt man, da bewegt sich etwas. Da bewegt sich etwas, da dreht sich etwas, da tut sich etwas, und das Ganze wird immer mehr von Feuer erfüllt, also von Hitze. Das heißt, das Nächste, was ich spüre, ist Wärme. Wärme, bewegte Wärme. Und in die schlagt etwas ein. Tuh! So wie ins Zentrum hinein schlagt etwas ein und erzeugt dadurch eine gewisse Wirkung in dem, nämlich eine gestaltende Wirkung, einmal die von dem Einschlagspunkt sozusagen ausgeht. Das ist das Bild, das in dem Wort Bereshit irgendwo dahinter steckt. Und wenn ich das jetzt weiter metamorphosiere, das könnte man im Detail untersuchen, dass viele Worte, die dann vorkommen, eigentlich so fast Metamorphosen dieses Wortes. Wenn ich das Nächste nehme, Bereshit bara Elohim, bara. Bara heißt schaffen im Hebräischen. Aber es ist schon wieder das B drinnen, es ist das R schon wieder drinnen und es ist das A drinnen, was eine ungeheure Weite irgendwo gibt, dem Ganzen, also eine Ausdehnung irgendwo. Also es ist ein gewisser einzelner Aspekt, nämlich dieser Raum, in dem sich etwas bewegt und der sich weitet, steckt drinnen. Also es ist ein Teilaspekt, der jetzt sozusagen unter die geistige Lupe genommen wird. Und so geht es im Prinzip weiter irgendwo. Also es ist damit erstens einmal sehr deutlich, dass der Text einfach entstanden ist aus Imaginationen, die man gesehen hat. Und dies sind versucht worden, in der Sprache nachzubilden. Im Grunde, man muss denken, das geht auf die Zeit zurück, wo die hebräische Sprache ja noch ganz lebendig war. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass das auf Moses oder die Zeit von Moses zurückgeht, also es ist das das 13. Jahrhundert vor Christus ungefähr, in etwa. Also das heißt, das ist ägyptische Zeit, aber schon spätere Phase der ägyptischen Zeit. Es ist so etwa fast die Zeit Echnatons irgendwo. Also wobei Moses wahrscheinlich eher mit Ramses II. So in der Gegend zu sehen ist. Also aber trotzdem, wenn der Echnaton in der Nähe ist, irgendwo heißt es, dass eigentlich auch schon vorausleuchtet das kommende Griechische. Es ist zwar noch immens Zeit, aber so wie im Mysteriendrama, nicht wahr, wo der Capesius der Opferweise dann das unterlässt, das Wort zu denken bei der Einweihung, weil er schon irgendwo sieht am Horizont das Kommen. Und das ist auch so etwa die Echnaton-Zeit, weil das ist dieser Charakter, also wo schon etwas vom Verstandesmäßigen hereinkommt, und zwar hereinkommt also schon vor der Einweihung eigentlich. Weil die ägyptische Einweihung war ja im Grunde eine Einweihung ins Denken. Das heißt, eine Vorausnahme in gewisser Weise der Verstandesseele, aber natürlich auf andere Art, dass nicht, noch nicht so starkes Eigendenken war, sondern mehr durch Inspiration, aber trotzdem schon eine gewisse Fähigkeit, das Verstandesmäßige so weit hereinzuholen, dass eben der ganze Aufbau der ägyptischen Kultur möglich war. Weil sie kannten vieles. Nur sie kannten es ganz praktisch. Da sieht man das ganz typisch. Also zum Beispiel die Ägypter kannten die Zahl Pi in der Praxis. Aber kein Mensch hat sich dort überlegt, wie beweise ich das oder wie berechne ich das, sondern man hat einfach eine Methode gefunden, wie kann ich das ausmessen und verwenden, wie mache ich das in der Praxis. Oder Theto, der pythagoreische Lehrsatz. Kein Ägypter hätte ihn bewiesen, aber sie kannten ihn, weil damit haben sie ihre Felder vermessen. Da gab es die Seilspanner, die haben ein Seil gehabt, das hat 2 Meter, oder Meter waren sicher nicht, aber halt 2 Ellen oder sonst irgendwas und 3 Ellen und na, wie wiss, 3, 4, 5 muss sein. Also 3 mal 3 ist 9. 4 mal 4 ist 16, sind 25. Also das heißt 3 Ellen, 4 Ellen und die längste Seite ist 5 Ellen dann lang. Also so haben sie einfach Seile gespannt in dem Längenverhältnis und damit haben sie einen exakten rechten Winkel gehabt und konnten nach jeder Überschwemmung die Felder wieder neu vermessen, weil alle Grenzmarken waren ja weg wieder. Also alle Marken, wo jedem Bauern was zugeteilt war. Also in der Praxis und was alles an mathematischen Geheimnissen in den Pyramiden steckt. Nur die haben das nicht ausgerechnet. Aber sie kannten die Gesetzmäßigkeit.
So, und sie haben den rechten Winkel konstruiert, sagst du, das ist auch interessant.
Ja.
Hast du das gemeint? Also einer macht 3 Meter, einer macht 4 Meter, einer macht 9, einer macht 16 und dann haben sie 25, wenn sie die aufspannen zwischen den beiden Endpunkten, haben sie einen rechten Winkel.
Ja, genau. Ah, genau, ja, so Seile aufgespannt mit 3 Pflöcken und diese Längenverhältnisse. Dann, also ist ganz exakt der pythagorische Lehrsatz. Aber das wäre niemand eingefallen, das zu beweisen, weil es auch nicht notwendig war. Sie wussten es. Also zumindest die Eingeweihten wussten es. Weil ein wesentlicher Teil der ägyptischen Einweihung ging darum, diese Dinge in Erfahrung zu bringen. Dieses Wissen in Erfahrung zu bringen. Weil da ging es nicht jetzt einfach um Götterverehrung oder sonst was, sondern das war nur das Mittel, um praktisch hier die Erde umzugestalten.
Das ist ein Mysteriendraum. Das heißt, der Adept, was hätte der da sehen sollen? Was wäre erwartet worden?
Nein, erwartet wäre, worden, dass er irgendwelche kosmischen Geheimnisse hereinholt, die auf Erden anwendbar
die
sind. Die ganz praktisch anwendbar sind. Ich meine, darum heißt es ja, im Mysterium Dame, er soll ja werden Berater des Königs, also des Pharao. Und das heißt, da geht es um ganz praktische Aufgaben, das Reich zu organisieren in irgendeiner Form oder technisch irgendwas hinzubringen.
Aber sie ist dann ja in ihrem Ego stecken geblieben, oder eher sozusagen.
Genau.
An die Margarita denkt.
Genau, ja. Genau.
Nur ans eigene Fühlen und Empfinden.
Genau.
Statt dann
genau.
Den pythagoreischen Lehrsatz daherzukommen.
Genau, richtig. Aha. Richtig.
Das habe ich auch noch mal gesehen, das ist interessant. Und der Capesius denkt ein gewisses Wort nicht, hast du gerade gesagt,
ja.
Das verhindert dann, dass sie...
Die ägyptische Einweihung war ja auch darauf angelegt, dass das Ich ausgeschaltet wird. Also das Ich hat nicht mitzureden dabei. Das Ich gab es ja schon zu der Zeit, aber es hat halt noch keine große Rolle gespielt und es war noch sehr schwach. Das heißt, es war vor allem... hätte es keine Chance gehabt gegen die Kräfte des Astralleibes. Also, und also überhaupt...
In dem Fall speziell Ego, oder wie?
Ja, richtig, ja. Ich meine, wobei sie in gewisser Weise die Ego-Kräfte natürlich dann gegen das Römische zu noch steigern. Als Vorbereitung auch für das Ich, weil die Ego-Kräfte sind ja auch Vorbereitung, weil das Ich... wird eigentlich von zwei Seiten geformt. Das eine ist über die Leibeshüllen, letztlich bis zum physischen Leib, der eine Rolle spielt als Gefäß, das ihn isoliert sozusagen von der Welt überhaupt, auch von der geistigen Welt. Und insbesondere aber auch der Astralleib natürlich, also in dem das Ego als eigentlicher Kern drinnen liegt. Und das alles sollte also ausgeschaltet werden. Und vor allem das Ich wäre also nicht fähig gewesen, diese Kräfte zu beherrschen, sondern das sollte übernehmen die Zwölfschaft der Priester, also 12 Priester eigentlich, die jetzt die Leitung des Ganzen übernehmen und die sozusagen anstelle des Ich des Einzuweihenden wirken. Und da ist eben die wichtige Aufgabe jetzt zu verhindern, dass das Ich des Geistesschülers sich da einmischt in das ganze Geschehen. Dann kann man den Astralleib des Geistesschülers sozusagen so weit kontrollieren, dass er jetzt zu einem Abbild der Weltenastralität wird und sich das im Ätherleib abdrückt, widerspiegelt und er das dann, wenn er erwacht, erzählen kann. Also im Moment des Aufwachens sozusagen. Was eben auch aber nur möglich war dadurch, dass der Ätherleib bis zu einem gewissen Grad herausgehoben wurde. Also dass er in einer Art Trance-Zustand oder wirklich sogar in einen todesähnlichen Zustand versetzt wurde. Also bei den wirklich großen Einweihungen ist er ja dann wirklich in diesen dreitägigen todesähnlichen Zustand versetzt worden, wo also der Ätherleib teilweise zumindest herausgehoben war, Astralleib sowieso heraus, also das heißt, aber der Unterschied zum Schlafzustand, weil sonst war es ein normaler Schlafzustand, da ist Ich und Astralleib sowieso draußen, aber da ist eben auch der Ätherleib weitgehend herausgehoben.
Aber das war dann später, das war nach der ägyptischen Zeit, diese Form der Einweihung, oder?
Nein, das gibt es schon bei den Ägyptern. Das, also eher im Gegenteil, weil ich meine, es gibt es bis zur Zeitenwende ungefähr. Und die Totenerweckungen, die sogenannten, also durch den Christus, sind sozusagen das letzte Anschlussstück an diese Art der Einweihung. Aber im Grunde hat das schon bei den spätägyptischen Mysterien nicht mehr funktioniert. Und das ist mit Sicherheit ist das häufig passiert bei den Einweihungen, dann, dass die Leute entweder nichts sagen konnten, weil die Lockerung nicht stark genug war, oder wenn man es also erzwungen hat, die Lockerung, dann sind sie nicht mehr aufgewacht. Und dann hat man sie so gleich im Sarkophag lassen können, bildlich gesprochen. Also da ist viel schief gegangen. Aber das war schon also zur ägyptischen Zeit extrem schwierig. Also vor allem spätestens also so Neues Reich, also spätestens ab da ist es schon sehr schwierig. Wahrscheinlich schon Mittleres Reich nicht mehr sehr leicht möglich. Und es sind ja wirklich die ganz großen Impulse sind ja auch im Grunde am Anfang der ägyptischen Zeit hereingekommen. Wie eigentlich immer bei den Kulturepochen, im Grunde am Anfang ist mit einem Schlag innerhalb kürzester Zeit von ein, zwei Jahrhunderten im Grunde alles im Wesentlichen da. Und der Rest ist ein bisschen Verfeinerung oder so, aber der Kern, die eigentliche Substanz ist immer am Anfang da.
Ja, was heißt das für unsere Kulturepoche? Dann müsste das ja schon 16., 17., 18. Jahrhundert geschehen sein, beziehungsweise wenn ich an die Christuszeit denke.
Naja, es ist, wenn du schaust, also bei der griechischen Zeit. Griechische Zeit fängt an, laut Steiner 747 vor Christus, also Zeitgründung Roms. Ja, der richtige Impuls, der reinkommt, also was ist das Besondere der griechisch-lateinischen Zeit? Also das ist diese Verstandes- und Gemütsseele, die beginnt mit der griechischen Philosophie. Und das heißt, erste Anfänge bei den Vorsokratikern im 6., aber nicht wirklich, eher 5. Jahrhundert vor Christus. Also das heißt, das ist auch zumindest 2 Jahrhunderte später. Aber dann innerhalb von kürzester Zeit, weil vom 5. bis zum 3. Jahrhundert ist praktisch alles da. Da sind die großen Philosophen da, der Sokrates, Platon, Aristoteles. Nicht, dass die anderen unwichtig wären, aber damit ist eigentlich der volle Impuls da. Und der Aristoteles wirkt noch bis in unsere Zeit hinein. Und bei uns, würde ich sagen, beginnt der Einschlag mit der Goethezeit.
Und die Philosophen der Zeit
dann. Und die Philosophen der Zeit. Und natürlich mit einbezogen ganz deutlich auch die ganze technische Entwicklung. Ja, weil an dem sieht man es äußerlich am deutlichsten, dass das seit der Mitte des 19. Jahrhunderts explosionsartig. Aha. Und das sind noch keine 2 Jahrhunderte. Und wo stehen wir jetzt? Und vorher war es Handwerk ein bisschen, ein paar Manufakturen irgendwo. Also, und das hat im Grunde die Welt auf den Kopf gestellt. Und halt der geistige Impuls, der damit verbunden ist, ist halt noch nicht so deutlich in der Welt verbreitet.
Aber gibt es jetzt so ein bisschen so ein Widerspruch oder so ein Dissens zwischen der Einrichtung, zwischen Goethe und diesen Philosophen und andererseits dem materialistischen, naturwissenschaftlichen Welt?
Zumindest scheinbar. Nur der Punkt ist, dass gerade zum Beispiel die Physik zeigt, wo sie an die Grenze geht, dass sie also längst über das materialistische Weltbild hinaus ist. Also das heißt, die Naturwissenschaft ist eigentlich auf dem Weg zum Geistigen, in Wahrheit. Die ist auf dem Weg zum Geistigen. Und die braucht nur konsequent weitergehen, dann wird es merken, also dass sie das materialistische Bild auf jeden Fall wegspringt. Und wo dann die Frage auftritt, wie geht es weiter? Und dann ist eigentlich das Tor von dort im Grunde offen fürs Geistige. Und es gibt genug Physiker, die sich dessen auch bewusst sind irgendwo. Durchaus. Mein Liebling, der Pauli, den ich immer zitiere, weil der wirklich also auch hellsichtige Erlebnisse hatte, authentische. Und wirklich spricht vom Geist der Materie dann. Und den sieht er. Und den begegnet er. Und mit vielen Krisensituationen im Leben. Aber der ganz deutlich sagt, also das heißt, hinter unseren wissenschaftlichen Begriffen steht erst die eigentliche geistige Realität. Und das kann man nur vergleichen mit dem, was Platon mit seinen Urbildern meint. Und man dürfe nicht glauben, das seien bloß seelische Erscheinungen, sondern das sind zugleich wirksame Kräfte in der Natur. Also das heißt, wir haben einerseits in uns das Bild und draußen wirkt es. Und er kann diese Imagination, es als Imagination sogar sehen irgendwo. Aber so, dass es ihn zunächst fast an den Rand des Wahnsinns treibt. Und darum ist er ja dann mit dem C.G. Jung in Kontakt getreten Und in Wahrheit ist vieles von der Lehre vom C.G. Jung eigentlich aus den Erfahrungen mit dem Pauli herausgewachsen. Also das war nicht nur so, dass der C.G. Jung als fertiger Ding dem halt geholfen hat, sondern es war auch umgekehrt so. Also dass der C.G. Jung dann wirklich sich also mit vielen geistigen Themen auch beschäftigt hat und das versucht hat dort anzuwenden mit Alchemie und diesen Dingen, das geht eigentlich auf den Pauli zurück, auf die Arbeit mit dem Pauli.
Wie ist der zu dem gekommen? Wollte sich von ihm behandeln oder therapieren?
Ja, er wollte sich therapieren lassen von ihm, weil er mit dem nicht fertig geworden ist. Ich meine, er war einerseits nämlich ein ganz strenger Rationalist, der sagt, ich wurde antimetaphysisch getauft. Mhm. Weil sein Taufpate war tatsächlich der Ernst Mach, also der Positivist Ernst Mach. Das war das Erste, aber zweitens, er war absolut ein rational denkender Mensch, also ein ausgezeichneter Mathematiker und also nüchtern total auf der einen Seite, nüchtern nicht auf der anderen Seite, weil er sehr, sehr gerne so Alkohol konsumiert hat, ab seiner ersten Assistentenstelle, bis dahin nur Mineralwasser, aber wie es halt in den Unikreisen so ist, die waren dort alle sehr trinkfest und sehr bekannt, also besonders die Physiker und die Chemiker erst recht, das habe ich auch miterlebt, also das
ist ein Schnaps,
ja, klar, ja, also und immer irgendwo im Zwiespalt war zwischen einfach dieser strengen Rationalität und andererseits ein Ventil suchen in eine totale Ausgeflipptheit da irgendwo. Ich meine, erstens seine Mutter hat Selbstmord begangen, das hat ihn sehr getroffen irgendwo und durcheinander gebracht. Dann die Ehe war eine Katastrophe, er hat irgendeine Tänzerin geheiratet, das hat natürlich hin und vor nicht funktioniert. Ich meine, er der Mathematiker und also das war schwierig, jedenfalls ist er irgendwo von einer Krise in die andere gestolpert irgendwo und dann sind immer mehr also diese Visionen auch gekommen und natürlich hat er zuerst einmal nicht was anfangen können damit und gibt ja so ganz nette Erzählungen von Pauli. Es gibt scherzhaft genannt den sogenannten Pauli-Effekt. Es gab nämlich einen Effekt, also Pauli war der Feind aller Experimentalphysiker, weil, also er war ja Theoretiker, reiner Theoretiker, also mit Rechnern kein Problem, aber kaum ist er in irgendein Labor aufgetaucht, wo ein Experiment durchgeführt wurde, ist unter Garantie das Experiment schiefgegangen. Nachweislich. Und jedenfalls der Pauli war fest überzeugt, dass er jedenfalls diese Wirkung ausstrahlt, dass er also die Experimente zunichte macht. Und die beste Anekdote ist die, in Göttingen, an der Universität von Göttingen, war irgendein Riesenexperiment geplant, monatelang vorbereitet mit was Gott welchen Apparaturen und man schaltet die Apparatur ein und das macht einen Riesenschnäuzer und das Ganze ist hin, die Arbeit von Monaten zerstört und alle rufen scherzhaft im Labor Pauli, 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 weil das bekannt war, nur Pauli war nicht in Göttingen. Ja, denkste. Wie sich nachher herausgestellt hat, zur selben Minute ist er mit dem Zug durch Göttingen durchgefahren. So, ob das jetzt alles wahr ist oder wie, lasse ich euch über. Aber jedenfalls, das ist der Pauli-Effekt. Also jedenfalls haben alle schon den Schrecken gekriegt, wenn der irgendwo in der Nähe eines Labors aufgetaucht ist. Und er hat also ganz deutlich, also eben diese Empfindung auch gehabt, dass sie in einer Wechselwirkung jedenfalls mit der Materie, auch mit der äußeren Materie steht. Dass das also in einer geistigen Wechselwirkung damit steht, dass er eben nicht so nur in sich isoliert ist, sondern dass er eben mit dem Geist der Materie in gewisser Weise in Austausch steht und dass das aber irgendwie ein gespanntes Verhältnis offensichtlich ist. Also das heißt im Grund, und wenn man sich die Imaginationen anschaut, die er schildert, ist das sehr deutlich was Arimanisches. Also das heißt, er sieht den Ariman im Grunde. Und was schildert der Steiner? Nichts anderes. Wenn man die Materie konkret studiert, dann begegnet man dort vor allem mit dem Ahriman. Das ist die eigentliche Grundlage. In dieser extremen Form ist der Pauli sicher eine Ausnahme. Es gibt viele andere Physiker, die aber, wie soll ich sagen, aus philosophischer Erwägung davon überzeugt sind, dass also die Struktur der Welt auf einer geistigen Basis ruht. Also gerade viele Physiker, auch zu seiner Zeit, damals zu Paulis Zeit, waren ausgesprochene Platoniker von ihrer Anschauung. Das ist nämlich auch interessant, weil der Steiner ja spricht, also dass es auch in der Anthroposophie die Strömung der Aristoteliker und der Platoniker gibt. Und die Platoniker kämen etwas später. Aber es ist also ganz verbannt, dass etwa zur gleichen Zeit, wo Steiner wirkt, unheimlich viele Physiker, vor allem theoretische Physiker, ganz eindeutig eine platonische Richtung einschlagen. Und überzeugt davon sind, also eine platonisch-pythagoreische Richtung, könnte man sagen. Klar, weil sie also für Rechner und Mathematiker sind, also sozusagen eigentlich die eigentliche Wirklichkeit besteht also aus der Wirklichkeit der Zahlen oder dieser Urbilder, die durch die Zahlen auszudrücken sind. Das ist die eigentliche Realität und was wir als greifbare Materie wahrnehmen, ist nur Erscheinung davon, die aber durch diese eigentliche Realität bewirkt wird. Also, das heißt, in Wahrheit ist die Naturwissenschaft durchaus auf dem Weg zum Geistigen hin, wenn sie nur den Weg konsequent weitergeht, was auch der Steiner immer wieder betont hat, dass man braucht nur den Weg konsequent weitergehen und dann stößt man darauf. Und es ist eben natürlich auch in erster Linie einmal auf der Physik, auf der Grundlagenwissenschaft. Also dort ist definitiv das materialistische Weltbild weg. Ich meine, man spricht immer noch von Materie, aber man weiß, dass das jedenfalls nicht irgend sowas ist, was man angreifen kann, in Wahrheit. Sondern dass man höchstens davon sprechen kann, dass sich das räumlich durch irgendwelche Kräfte äußert, die dann irgendwie wirken, aber es gibt jedenfalls keine kleinen Dinge oder irgend sowas. Also Elementarteilchen, auch wenn man es noch so nennt, sind keine wirklichen Teilchen, also nicht irgendwelche Kugeln oder Minikugeln oder irgend sowas. Das Bild ist völlig vom Tisch, weil es auch in der Praxis nicht stimmt. Mhm. Also, das funktioniert nicht.
Ja, wenn wir jetzt schon bei der Naturwissenschaft sind, kann ich vielleicht noch mal eine zweite Frage anbringen, die mich beschäftigt, diese Astralplan-Sache. Ich habe das jetzt wieder in der Astronomie gesehen. Also das Weltall ist so unendlich riesig. Ja.
Ja.
Also der weiteste Stern, den sie in der Zwischenzeit kennen, ist 1500 Giga-Lichtjahre entfernt.
Ja.
Also gigantische
Sterne
gigantische und Galaxien, das ist unendlich fast.
Ja,
es ist. So, und jetzt lese ich bei Steiner immer noch, alles kümmert sich um den Menschen. Alle geistigen Kräfte, alle geistigen Wesen sind darauf fokussiert, den Menschen weiterzuentwickeln. Das geht halt in Hierarchien immer tiefer.
Ja.
Und da denke ich mir und frage mich, gibt es da irgendwo noch andere Menschen, mit denen sich die anderen Galaxien beschäftigen oder die anderen Sterne?
Ja,
wir sind so ein kleines
Sonnensystem. Ja, das ist schon richtig. Ich meine, wenn ich jetzt einmal Steiner weiterverfolge, sind alle diese Sterne, Sternensysteme, Galaxien oder sonst was mit geistigen Wesenheiten jedenfalls bevölkert, also alle. Und wie weit jetzt, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr hoch, dass es auch also in anderen Sonnensystemen, in anderen Galaxien oder wo auch Wesenheiten gibt, die vielleicht bis zum physischen Zustand verdichtet sind. Also das ist also mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit anzunehmen. Und der Punkt ist, dass der ganze Kosmos wirkt bei uns, aber er wirkt überall anders genauso. Aber es ist immer der Ganze. der wirkt. Das, ich meine, das fängt schon auf der physikalischen Ebene an. Ich meine, schon auf der physikalischen, quantenphysikalischen Ebene kann man mal grundsätzlich sagen, wenn ich hier irgendeine Wirkung, irgendeine auslöse, dann hat sie einen Nachhall unmittelbar im gesamten Kosmos, also bis dort zu den Gigalichtjahre hinaus, unmittelbar, zeitlos. Nicht als kausale Ding, die mit Lichtgeschwindigkeit sich ausbreitet, sondern weil es ein Ganzes bildet. Also bereits auf der physikalischen Ebene ist das der Fall.
Also dieses B ist dann der ganze Kosmos.
Ist der ganze Kosmos.
Weltall.
Ist das ganze Weltall, ja. Ist das ganze Weltall. Im Prinzip. Und das schließt aber nicht aus, dass es eben andere Welten gibt, die ihr eigenes Schicksal haben, das, wo wir jetzt sicher nichts im Moment sagen können darüber und wahrscheinlich auch nicht brauchen, weil wir mit unserem genug zu tun haben. Aber es ist sicher etwas komplexer, als man es ursprünglich vorgestellt hat. Aber es schließt sich nicht unbedingt aus, auch wenn das für uns jetzt so nicht fassbar ist irgendwo, was ganz klar ist, aber diese ganzen Welten sind, ich meine, jetzt kommt dazu, was sagt der Steiner, jeder Mensch hat seinen Stern, beziehungsweise sein Sterngebiet, mit dem er also nach dem Tod eigentlich in Verbindung steht, das heißt mit den geistigen Wesen, die dort sind, und bei keinem Menschen ist es genau gleich. Es gibt Überschneidungen, aber das heißt, wir sind im Leben zwischen Tod und neuer Geburt letztendlich mit bestimmten Sternenregionen verbunden, mit den geistigen Wesenheiten dort. Im Geistigen spielen diese Distanzen null Rolle, so wie es fürs Licht schon eigentlich keine Rolle spielt. Nicht? Weil das Licht aus der Perspektive des Lichts besehen, äußerlich sagen wir, das braucht jetzt ein Jahr, um dieses Lichtjahr halt die Distanz zu überbrücken. Fürs Licht selber vergeht aber keine Zeit dabei. Fürs Licht ist es nicht mal Relativitätstheorie genommen, jetzt nur, weil wenn sich etwas mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, bleiben die Uhren stehen.
Ach so, ja, verstehe.
Das heißt, aus dem Erleben des Lichts ist Anfang und Ende gleichzeitig da. Und das heißt, unsere äußere körperliche Vorstellung, das ist so weit und das dauert so lange, um dorthin zu kommen, körperlich ja, aber geistig ist es unmittelbar da, das, also die Verbindung. Und so ist der ganze Kosmos mit uns verbunden, so sind wir mit dem ganzen Kosmos verbunden und auch wirklich im Leben zwischen Tod und neuer Geburt, also Weltenmitternachtstunde, Saturnsphäre, aber wir gehen eigentlich noch hinaus darüber. Im Grund kulminiert es in der Sternensphäre, in Wahrheit. Nur dort hört dann das Bewusstsein also in der Regel auf, also das ist eh schon, wenn man die Saturnsphäre erleben, ist eh schon sehr viel. Aber dort kommen wir langsam geistig an den Bereich, der mit unserem Ich zu tun hat. Und weil die Ich-Sphäre ist jetzt in Wahrheit noch jenseits dessen, was irgendeine Korrelation im Äußeren hat. Weil bis zur Fixsternsphäre kann ich gehen, sozusagen, da kann ich noch ein äußeres Korrelat haben, aber das Ich ist eigentlich so wie von dahinter. Nur,
das ist es jenseits der Sterne zu denken?
Oder? Ja, nur natürlich nicht räumlich.
Ja,
also, aber.
Man kommt jetzt da eigentlich schon
an die Grenze. Das ist eh unser Bild, zu dem komme ich hin, wenn ich jenseits der Fixsternsphäre bin, komme ich eigentlich erst in den Bereich, wo das Ich zu finden ist. Ich komme aber in den Bereich, auch wenn ich an den Nullpunkt gehe, bei uns jetzt nämlich Erdmittelpunkt. Wenn ich mich geistig mit dem Erdmittelpunkt verbinde, schlüpfe ich dort auch durch. Es sind nur da andere Gefahren in der Umgebung, aber eigentlich komme ich da, das ist die Geschichte mit Punkt und Umkreis, irgendwo. Ja, was im Übrigen der Dante dann in seiner Erzählung vom Paradiso auch, was ihm da Kopfzerbrechen macht oder so. Auch die Geschichte mit Punkt und Umkreis irgendwo.
Was denn, wo sich das dann dreht mit dem Teufel und dann ist dann draußen oder wie?
Das ist noch in der Hölle, im Inferno. Ja. Nein, da schildert er eben genau dieses System mit den Planetensphären und so weiter und die Bewegungen und irgendwo versteht er dann die Bewegungen nicht ganz. Eigentlich müsste sich das Außen am schnellsten bewegen, meint er, weil das Mächtigste ist. Und das ist aber die Ruhe, und wie ist das, wie kann man das darstellen?
Und wo ist das, im Purgatorium oder im Elysium?
Nein, im Paradiso. Was man nicht wirklich ganz ans Publikum bringen kann vom Text her, weil es so kompliziert ist, dass kein Mensch mitkommt. Also, wir werden das aber versuchen, ins Bild umzusetzen. Weil da werde ich versuchen umzusetzen, diese Umstülpung des ganzen Kreises, weil das werden ein paar so als Planeten tanzen und das Umkreis irgendwo, wo sich das Ganze umstülpt dann. Wo das sozusagen den Mittelpunkt durchschlüpft und dann in der umgekehrten Form. Jetzt wird keiner wissen, um was es geht, wenn er nicht die Betriebsanleitung gelesen hat, aber vom Text her kannst du das praktisch nicht. Das ist
ein Einführungsvortrag.
Genau. Aber das ist sehr, sehr schwierig jedenfalls. Ja, nein, es ist anzunehmen, dass der Kosmos noch wesentlich reicher ist, als wir uns das vorstellen können. Und natürlich ist jetzt die spannende Frage, wie schaut das aus, also mit der Trinität, wie schaut das aus mit dem Christus, der sich jetzt gerade auf Erden verkörpert, oder wie schaut es mit den anderen Welten aus und so weiter. Ich kann dann nur sagen, ich habe keine Ahnung, ich kann dir
das
nicht sagen.
Ja, das war ganz unverständlich. Das heißt immer Christus von der Sonne, ja, aber andererseits ist auch der Sohn, da steht ja in der Hierarchie viel weiter
oben. Ja. Naja,
ist da die Verbindung?
Naja, die Verbindung ist da, dass er eigentlich letztlich durch alle Hierarchien wirkt oder durch alle Hierarchien wirken kann. Hier, wichtiger Punkt. Soll ich das Große auch schon machen, oder?
Ja.
Ja, schaut gemütlich aus. Da sind wir bei einem interessanten Punkt. Bei dem, was wir gerade gelesen haben in der Schöpfungsgeschichte. Es fängt doch an, also im Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde. Also die Elohim ist einmal deutlich, also dass es Mehrzahl ist. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis über dem Antlitz der Tiefe. So heißt es eigentlich wörtlich übersetzt. Und der Geist der Elohim schwebte über den Wassern. Bis daher alles klar, es ist alles finster noch. Und jetzt, Vayomer Elohim Jehior Vayior. Und es sprachen die Elohim, es werde Licht und es ward Licht. Es sprachen die Elohim. Das erste Mal, dass das Sprechen erwähnt wird. Und dieses Sprechen heißt nichts anderes, dass jetzt, ab diesem Zeitpunkt, der Christus, das Weltenwort, wirkt durch die Gemeinschaft der Elohim. Ab diesem Moment. Und dann, nämlich interessant, bei den nächsten Schöpfungstagen geht es dann immer an, Vayomer Elohim, immer wieder sprechen sie. Das heißt, es ist eigentlich der Christus, der durch die Elohim schöpferisch wirkt, also, gestaltend wirkt. Das ist
im Prolog auch der Logos, der alles geschafft hat.
Genau, ganz genau. Das heißt also, der Johannes hat das erfasst, um was es da geht. Weil bis dorthin, wo das Sprechen ist, kommt eigentlich im Grunde nur das Alte heraus, aus den vorangegangenen planetarischen Entwicklungsschritten sozusagen, die der Steiner schildert. Und das ist interessant, dass das die Hebräer, nämlich also die Kabbalisten, auch kennen. Und da komme ich jetzt auf das Shin, auf das Feuer zurück, das S oder She, wo ich gesagt habe, das ist das Feuer. Die Kabbalisten kennen in der hebräischen Sprache drei Mütter. Drei Buchstaben, die Mütter aller anderen sind, aus denen sozusagen alles hervorgeht. Das ist das Shin, das Feuer, das ist das Aleph, die Luft, und das ist das Mem, das Wasser. Das Wasser kommt dann sogar ganz deutlich da, nämlich die Wasser der Tiefe, Hamayim. Mayim ist Wasser immer. Ha ist nur der Artikel. Hamayim sind die Wasser der Tiefe, aber es gibt auch Hashamayim, die Wasser des Himmels, die Himmelsgewässer. Auch hatten die Ägypter zum Beispiel auch, also die Ägypter haben den Himmel auch als Wasserelement angesehen. Ganz interessant. Das heißt, das sind die Kräfte, die aus der alten Mondenwelt, also aus der Mondenverkörperung unserer Erde, zurückgeblieben sind. Also die drei Mütter sind nichts anderes als alter Saturn, alte Sonne, alter Mond.
Hat das was mit den göttischen
Mythen? Ja, das hat mit denen sehr wohl was zu tun, ja. Das hat mit denen sehr wohl was zu tun, weil jede schöpferische Tätigkeit muss auf die drei zurückgreifen. Das ist sozusagen die Rohsubstanz, die einmal zur Verfügung gehabt, die jetzt gestaltet wird. Weil wenn wir heute schöpferisch tätig sind, schaffen wir eben nicht in ein völliges Nichts hinein. Wir schaffen zwar aus dem Nichts, das heißt, wir bringen was völlig Neues, aber bereits in eine Welt, wo was vorhanden ist, nämlich das Ergebnis der vergangenen Entwicklungsstufen, also die drei Mütter. Das heißt, wenn ich schöpferisch wie beim Faust die Helena hervorbringen will, muss ich zu den Müttern gehen, die geben mir die Substanz sozusagen dafür. Die brauche ich dazu. Und so ist es da eigentlich auch. Also zuerst wird geschildert in dem Wort Bereshit am Anfang, das ist nur alles das, was aus der Vergangenheit kommt. Also die Elohim machen eigentlich nur mal den Raum frei und in den strömt jetzt ein, das, was aus der Vergangenheit kommt. Und das entfaltet sich halt jetzt mit den Kräften, die es aus der Vergangenheit mitbringt. Aber dann schlägt das Geistige ein. Shit. Als gestaltende Kraft. Und was die gestaltende Kraft ist, wenn man es lesen kann, ist eben dieses Vayoma, das Weltenwort, das gestaltend wirkt. Also der Christus in Wahrheit, der gestaltend wirkt durch die Gemeinschaft der Elohim. Und die Entwicklung zielt darauf hin, den Menschen zu schaffen, wie es dann im sechsten Schöpfungstag endlich ausgesprochen wird, nach ihrem gemeinsamen Bild. Nach ihrem gemeinsamen Bild. Das heißt also nicht nach dem Bild des einen oder des anderen Elohim, sondern nach einem Bild, das sozusagen die Facetten aller sieben Elohim, weil sieben sind es insgesamt, enthält. Das heißt, vom Bild her gesehen ist der Mensch in gewisser Weise so viel wie alle sieben Elohim zusammen. Als Bild genommen jetzt einmal. Also mehr eigentlich als jeder einzelne der Elohim. Und wenn die Elohim jetzt den Menschen schaffen, als etwas, was eigentlich höher in gewisser Weise ist, zumindest im Bild höher ist als jeder von ihnen, aber indem sie das zusammengebracht haben, steigen sie eine Stufe höher. Und daher heißen sie dann ab sofort, wenn das Sechstagewerk vollendet ist, wenn der Tag der Ruhe ist, heißen sie plötzlich Jahwe Elohim und nicht mehr nur Elohim. Und Jahwe Elohim ist dann der Name für dieses, wie soll ich sagen, neue Gemeinschaftsbewusstsein, das sie entwickelt haben. Also als Elohimheit, wenn man so will, als etwas Gemeinsames. Und der Jahwe ist eben zwar einerseits auch der Name eines der sieben, aber es ist auch der Name für das Gemeinschaftsbewusstsein aller sieben. Und er macht sich dann aber halt an die Spezialaufgabe, mit diesem Gemeinschaftsbewusstsein auch ausgerüstet, die Entwicklung weiter voranzutreiben, weil jetzt die Entwicklung Garten Eden bezieht sich eigentlich jetzt nur mehr auf die Erdenmondensphäre. Vorher ist das der ganze Kosmos noch. Das ist, am Anfang ist das der ganze Kosmos, der gestaltet wird. Und wenn es da heißt, es wird die Feste am Himmel gestaltet und so weiter, dann wird einmal der ganze Kosmos eigentlich gestaltet, dann werden die Planetensphären gestaltet. Und am Anfang ist dieser Adam, der ursprünglich geschaffen wird, ist in Wahrheit noch der Adam Kadmon, wirklich der kosmische Adam, der also mit dem ganzen Tierkreis dann zusammenhängt. So groß ist dieser Adam am Anfang noch. Und also das heißt, wenn sein Name auch Adam ist und der ja abgeleitet ist von Adama, oder von Adama, der Acker, Erde, so ist damit bei Gott nicht irgendwas gemeint, was wir da draußen im Garten finden, sondern es ist damit nichts anderes gemeint als die kosmische Sphäre, aber jetzt zentriert dort, wo die Erde ist. Also das heißt eine Schöpfung, die zwar den ganzen Kosmos umfasst, aber sich konzentriert auf die Erde. Da ist der Brennpunkt sozusagen. Das wird geschildert im Grunde. Und daher der Adam hängt zusammen dann im zunächst einmal kosmisch, aber mit den Kräften des ganzen Tierkreises. Also mit dieser ganzen Sternenregion, die damit verbunden ist. Aber das ist schon was Spezielles. Würde es jetzt angenommen um ein anderes Sonnensystem irgendwo gehen, wären die Verhältnisse anders. Aber darüber wissen wir halt nichts. Aber und da spielen hohe Wesenheiten eine Rolle. Also die Tierkreiswesenheiten sind die Cherubim vor allem. Die Seraphim, die sind noch weitergehend, die bilden wirklich jetzt die Verbindung zwischen allen Sternensystemen im Grunde. Also da ist schon deutlich, dass da Kommunikation immens gibt und dass das alles vernetzt und verwoben ist irgendwo. Aber das ist natürlich weit jenseits unserer Bewusstseinsmöglichkeiten, das wirklich zu erfassen. Also wir dürfen auch nicht glauben, da können wir noch so hinsichtig und noch so eingeweiht sein, dass wir alles jetzt schon als Menschen erfassen könnten. Also was diese ganzen Hierarchien alle tun, das kann keiner, der höchste Eingeweihte, nicht. Also wir können einmal die wesentlichen Aspekte dessen erkennen, was aber für uns von Belang ist. Aber die Christuswesenheit ist mit Sicherheit eine, die zuständig ist für den gesamten Kosmos. Und die damit sicher auch also für andere Sternensysteme eine Rolle spielt, weil wenn schon die Seraphim so weit sind, dass sie also im Grunde alle Sternensysteme miteinander verbinden irgendwo. Das ist ihre Hauptaufgabe. Die Cherubim haben schon mehr die Aufgabe, ja, schon Sternensysteme zusammen oder ganz auf den Brennpunkt, in unserem Fall Erde, gerichtet. Wahrscheinlich haben andere Sternensysteme auch ihre Cherubim. Aber unsere sozusagen sind wirklich auf unser Erdenzentrum konzentriert. Und da in diesem Tierkreis drinnen liegt eigentlich zunächst der Adam Kadmon. Also das heißt, der Uradam ist eigentlich so groß wie diese ganze Region, wenn man es jetzt räumlich fassen will.
Über den ganzen Tierkreis.
Über den ganzen Tierkreis. Daher findet man das auch erstens überhaupt den Menschen oft eingezeichnet in mittelalterlichen Darstellungen in den Tierkreis hineingelegt. In Wahrheit ist das immer der Adam Kadmon im Grunde. Von dort ist der Ursprung und bei uns ist die Erinnerung sozusagen da, dass die Körperteile dann was damit zu tun haben. Und das ist im Grunde also die Situation Ende des Sechstagewerkes. Da haben wir es eigentlich im Grunde mit dem Adam Kadmon zu tun. Mit nichts anderem.
In der zweiten Schöpfungsgeschichte dann?
Also Ende der ersten ist es der Adam Kadmon. Und jetzt beginnt der zweiten, wenn es vom Jahwe Elohim gesprochen wird, der nämlich jetzt der ist, der tätig wird, schrumpft das Ganze extrem zusammen. Also das ist...
Noch ein bisschen blättern, der sechste Tag.
siebenter Tag. Nach den Verszeilen kannst du dich orientieren, das ist 31 und dann danach.
31.
Und wenn es jetzt heißt, also wir haben gelesen bis Vaikadesh Oto und so und heiligten ihn, also die Elohim heiligten den siebten Tag, denn an ihm ruhte alles Werk, welches schufen die Elohim und machten. Ist jetzt ein bisschen chinesisch ausgedrückt, aber halt folgender hebräischen Ding. Und dann heißt es, Ele Toledot Hashamayim Veha'aretz Behibariam Beyom Azot Adonai Elohim. Und ich sage jetzt Adonai, weil Jahwe wird bei der Lesung bei den Hebräern nie ausgesprochen. Es ist zwar geschrieben, es steht Jahwe Elohim. Habt ihr das?
Nee, wir fangen mal wieder von vorne an, die Nummer.
Ja, das fängt dann wieder. Ja, weil das hat die Verszeit, weil das ist dann schon das zweite Kapitel, nämlich. So. Ja, da ist es. Das ist so schwer zu finden. Nämlich bis daher in Wahrheit geht der siebte Tag bis zu der Zeile. Mhm. Also es endet und heiligten. Ich schreibe das aus. Ja, das ist wirklich. Ja, du bist fast dran. Ja. Bis daher geht eigentlich der siebte Schöpfungstag. Also es deckt sich nicht ganz mit den Kapiteln, interessanterweise. Und aber das ist der Abschluss sozusagen. Also die Elohim heiligt also den Schabbat, also den siebenten Tag. Und dann geht es weiter, die Zeugungen, Toledot, des Himmels und der Erde. Bei ihrer Schöpfung am Tag, als bildete Jahwe Elohim die Erde und den Himmel. Oder Erde und Himmel. Also da taucht das erste Mal das Wort Jahwe auf. Mhm. Jahwe. Das hat erstens einmal schon was vom Wort her mit dem Atem zu tun. Jahwe. Da kommt das Luftelement jetzt hinein. Das ist einmal das Erste. Das ist interessant. Bis dahin haben wir es nur mit dem Feuerelement zu tun. Abgesehen davon, dass sich das Sechstagewerk überhaupt in der Seelenwelt abspielt oder aus der Perspektive geschildert ist. Aber das jetzt mit Jahwe und Atem ist nur so ein Nebensatz, dass ich das sage. Aber es ist ein entscheidender Schritt auch, dass es jetzt zum Luftelement sich beginnt zu verdichten. Und wie gesagt, die Hebräer sprechen aber das Wort Jahwe, den heiligen Namen Gottes, nicht aus. Es ist der unaussprechliche Name Gottes. Es ist nämlich gemeint, in Wahrheit ist gemeint, dass da die kosmische Ich-Kraft, also sprich der Christus als das makrokosmische Ich, eigentlich durch ihn spricht. Und dieser Name ist unaussprechlich, so wie das Ich des Menschen eigentlich unaussprechlich ist. Also das ist sozusagen das Innerste des Innersten. Und im makrokosmischen Sinn kennt man es im Bild jetzt sagen, es ist das Äußerste des Äußersten. Jenseits aller Grenzen, wenn man so will. Und von dem ist das Menschen-Ich das Spiegelbild, wenn man so will. Wenn wir es als Punkt empfinden. Und weil... Wie kommt der Mensch zu seinem Ich? Die Elohim, indem sie den Menschen geschaffen haben, sind eine Stufe weitergekommen dadurch in ihrer Entwicklung, sodass sie ihre Ich-Kraft hinopfern können. Aus der bekommt der Adam Kadmon zunächst einmal seine Ich-Kraft als Potenzial, sagen wir mal so, als Schlüssel zum eigentlich Schöpferischen, sagen wir mal so. Weil eben ab dem Moment, wo ein Wesen die Ich-Kraft aufnimmt, die schöpferische Kraft, ab dem Moment kann ich erst von einem wirklich geistigen Wesen sprechen. Sonst, es gibt astralische Wesen, Tiere sind auch astralische Wesen, aber sie sind noch nicht schöpferisch, aus eigenem heraus. Also erst wenn sie die Ich-Kraft aufnehmen, und sie nehmen sie auf dadurch, dass sie ein anderes Wesen hinopfert, diese Ich-Kraft in gewisser Weise. Weil die Elohim dann etwas Höheres in gewisser Weise haben. Aber diese Ich-Kraft ist zugleich durchdrungen von der makrokosmischen Ich-Kraft des Christus, weil ja der gewirkt hat durch die Gemeinschaft der Elohim. Das heißt, das Menschen-Ich hat von Haus aus diese unmittelbare Beziehung zum Christus-Ich. Dass die einzelnen Elohim so direkt ursprünglich nicht hatten. Weil jeder ja nur einen Aspekt darstellt, oder zumindest nur einen Einzelaspekt. Und das Menschen-Ich ist von Anfang an direkt auf den Christus bezogen. Das ist eigentlich im Grunde der Erstling der Schöpfung, der diesen ganz direkten Bezug hat. Die ganzen Hierarchien haben diesen unmittelbaren direkten Bezug nicht. Sondern das ist viel mittelbarer und einseitiger. Also mit dem Menschen beginnt eine ganz eigene neue Art der Schöpfung irgendwo, dass da also unmittelbar der Christusimpuls schon irgendwo veranlagt ist drinnen. Allerdings, wie es beim Ich halt so ist, wirklich wert wird es erst etwas dadurch, dass es tätig wird. Also erst durch die Tätigkeit bestätigt sich dann. Und daher kann man nicht sagen, ja, die Elohim haben das hingeopfert und der Christus wirkt auch noch darin. Also wir müssten ja ein super Ich schon haben im Grunde. Aber wir haben eigentlich nur den Funken, um daraus was zu machen. Also mehr kann man nicht hinopfern. Also es ist nichts Geschaffenes, was hingeopfert wird, sondern nur Schaffenskraft. Aber mit der muss ich was anfangen dann, erst aus eigenem. Aber diese Schaffenskraft hat eben von Haus aus im Prinzip alle Möglichkeiten offen. Während es sonst also eben nur eingeschränkte Möglichkeiten sind. Also selbst die Elohim, jeder für sich, hatte ursprünglich nur eine eingeschränkte Schaffensmöglichkeit. Nur einen bestimmten Sektor, in dem er schaffen konnte. Und erst indem sie sich vereinigt haben und durch sie der Christus durchgewirkt hat, sind sie fähig geworden, eigentlich was Allseitiges zu schaffen oder allseitig schöpferisch tätig zu werden. Und das ist potenziell im Menschen-Ich aber von Anfang an veranlagt. Also das, zu dem die Elohim erst am Ende des Sechstagewerkes gekommen sind. Das ist bei unserem Ich am Anfang schon da. Als Möglichkeit, nicht als Wirklichkeit noch. Also es hart natürlich nur absolute Verwirklichung, aber wir sind dadurch also in einer anderen Ausgangsposition. Und dieser Jahwe Elohim, der zieht sich ja jetzt dann durch von da ab durchs ganze Alte Testament. Das ist halt noch nicht unmittelbar der Christus in seiner, aber er spiegelt sich ab durch den Jahwe Elohim, könnte man sagen, so wie Steiner immer schildert, dass also Jahwe auch der Monden Elohim ist, und so wie der Mond das Sonnenlicht widerspiegelt, so spiegelt Jahwe die Christuskraft wieder. Und das, nämlich wieso, wie funktioniert das? Ursprünglich verbindet sich der Christus mit der Gemeinschaft der Elohim, haben wir gesagt. Die Gemeinschaft der Elohim bezieht aber die Sonne. Das ist eines der ersten Dinge, die sich bilden. Nämlich, wenn schon am Anfang gemeint wird, es, also Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz, also es schufen die Elohim den Himmel und die Erde, dann ist mit dem Himmel vor allem die Sonnenwelt gemeint, also unsere Sonne jetzt, oder die Sonne im damaligen Zustand von mir, also aber nicht die alte Sonne, sondern die, weil die Sonne letztlich also der Sitz der Elohim ist und sie von außen auch schöpferisch wirken in die Erdenwelt. Also die Gestaltung der Erdenwelt dann passiert von außen. Also zumindest in dem Zustand, wo jetzt schon mal von unserem Planetensystem überhaupt reden kann. Weil, wie man gesagt, anfangs der ganze Kosmos und das alles. Aber es bilden sich dann eben schon ja die Planetensphären heraus, es bildet sich die Sonne heraus und die Elohim wirken zunächst alle sieben von der Sonne aus und bilden langsam, bereiten vor, sehr wohl schon die Erdenwelt und auch wenn der Adam zunächst einmal noch nicht diese Erdenwelt wirklich bezieht, sondern das erst das Zentrum von diesem ganzen kosmischen Umkreis ist. Aber der Sitz der Elohim ist also die Sonnensphäre. Und das heißt, in die eigentliche Erdensphäre wirken sie von außen herein. So, was passiert jetzt bei der zweiten Schöpfung? Erstens einmal passiert für den Adam Kadmon ein gewaltiger Schöpfungsprozess. Weil jetzt ist er so groß wie der ganze Tierkreis, wenn man das räumlich irgendwie andeuten will. Jetzt plötzlich schrumpft es zusammen auf die Mondensphäre, weil Erdensphäre noch den Mond in sich enthält. Das ist also eine gemeinsame Sphäre, die aber in etwa entspricht also der heutigen Mondensphäre. Also so in der Größe muss man sich das Gebilde vorstellen jetzt. Also das heißt, der Schritt vom Sechstagewerk zum Garten Eden ist ein immenser Schrumpfungsprozess oder Verdichtungsprozess. Muss ich vorstellen, also von der ganzen Tierkreisregion jetzt schrumpft es zusammen, nicht nur auf die Planetensystemgröße, sondern auf die Mondensphärengröße schrumpft das Ganze zusammen. Und mit dieser Verdichtung ist er verbunden, dass jetzt auch erst das Luftelement überhaupt entsteht. Also bis jetzt war es eigentlich immer noch eine Welt, die vergleichbar war der alten Saturnwelt, wenn man so will. Also eine reine Wärmewelt. Und dieses Luftelement liegt eben ein bisschen tatsächlich in dem Wort Jahwe drin. In dem Ja. Ist der Atem irgendwo empfunden drinnen. Also das. Und dieser Jahwe Elohim, der sozusagen, man könnte sagen, der Gruppensprecher der sieben Elohim ist, wenn man so will. Also der spricht immer für den Gruppengeist jetzt. Das heißt für den Christus, der durch die Gemeinschaft wirkt. Der übersiedelt jetzt menschlich ausgedrückt von der Sonne in diese Erdenmondensphäre. Das heißt, das Schöpfungsprinzip wird ab jetzt ein anderes, weil die Elohim haben von außen in diese Sphäre hineingewirkt, der wirkt jetzt eigentlich im Inneren zunächst einmal. Weil eben Trennung Erde-Mond gibt es noch nicht zu dem Zeitpunkt. Und der führt jetzt die Schöpfung eben so weiter, dass sich das Ganze einmal im Ätherischen vor allem abspielt. Also jetzt diese ganzen feinen Gestaltungsprozesse, die im Ätherischen stattfinden und die jetzt eingreifen, einmal ins Feuerelement und Luftelement. Die gibt es mittlerweile schon. In denen wirkt er gestaltend und er wirkt so, dass er vor allem einmal Pflanzenformen gestaltet. Das heißt, also Formen, die zunächst einmal nichts anderes sind als organisierte Luftströmungen, könnte man sagen, wenn man es jetzt ganz äußerlich nehmen will. Das sind die Pflanzen nämlich damals. Nichts anderes. Die sich aber in ihrer Gestaltung auch richten nach dem Einfluss der Sonnenkräfte. Die Sonne ist draußen. Also sie beginnen bereits, diese Luftströme beginnen das Licht aufzunehmen und unterschiedlich halt darauf zu reagieren. Aber es sind Strömungen, ich meine, weiß nicht, wenn man halt irgendeinen Wirbelsturm, einen Zyklon oder was nimmt, ist das auch ein gestaltetes Gebilde. Das ist jetzt was sehr Primitives, aber in dieser damals noch sehr feinen Atmosphäre sind viel feinere Gestaltungen möglich. Das heißt, es sind Gebilde, die über einen gewissen Zeitraum auf jeden Fall stabil sind und die eine gewisse Form haben, die eine Entwicklung durchmachen, wie ein Zyklon auch eine Entwicklung durchmacht, eine ganz gesetzmäßige. Also im Prinzip sind das pflanzenartige Erscheinungen im Grunde, das sind so die letzten Reste halt davon, was noch im Luftelement sich in Wahrheit abspielt. Aber eigentlich sind das Lebensprozesse. Also im Grunde der Garten Eden besteht aus solchen Luftpflanzen. Im Grunde. Und es wird sehr deutlich nämlich gesagt auch, dass es noch kein Wasserelement gab.
Das wird, wenn du sagst Luftpflanzen,
ja,
kannst du auch sagen Astralpflanzen?
Ja, ja, es spielt die Astralität eine große Rolle dabei, ja, absolut, absolut. Also mit diesen, jedem dieser Gebilde ist was Astralisches verbunden, was weit hinausragt über das, was physisch erscheint, auch hinausragt über das, was ätherisch erscheint. Aber es ist auch da so, weil es ist ja interessant. Also es kommen ja dann, zuerst, dass ich das nicht überspringe, also zuerst wird gesagt, dass es der Herr noch nicht regnen ließ. So wird es eben ausgedrückt, dass es also noch kein Wasserelement gab. Jeder denkt sich dann, der das halt heute liest, aha, also die Erde war halt ganz trocken, sprich, also das war staubig. Das feste Element gab es aber erst recht noch gar nicht. Also wenn da immer von der Ackererde oder vom Ackerboden gesprochen ist, ist das natürlich eine sehr zweifelhafte Übersetzung. Es heißt schon richtig Erde. Das passt schon, aber es ist eben diese Erdenmondensphäre, das ist damit gemeint, diese Erdsphäre ist gemeint, oder diese Hinrichtung auf die Ausrichtung auf diese Erdsphäre, das ist immer gemeint, wenn da von Erde oder von Ackerboden gesprochen wird. Das hat nichts mit unserem heutigen Ackerstaub zu tun, das ist erst was viel, viel Späteres. Also da, wenn es heißt, der Herr ließ es noch nicht regnen, heißt es, dass es noch nicht einmal das Wasserelement gab. Das kommt erst dann, also denn der Herr ließ es noch nicht regnen auf der Erde und kein Mensch bebaute den Acker, das heißt also, der Adam hat da auch noch nicht eingegriffen, dieser herabgestiegene Adam Kadmon. Und jetzt, und Dunst stieg aus der Erde, das ist jetzt nämlich interessant, und befeuchtete alles über dem Acker. Also aus der Tiefe steigen jetzt die Wasser auf, nämlich die wirklichen Wasser, weil die Wasser da, von denen am Anfang gesprochen wird, sind nur sehr im übertragenen Sinn Wasser, weil das Sechstagewerk sich in der Seelenwelt abspielt. Das ist also noch nicht wirkliches äußeres Wasser. Aber jetzt kommt auch Wasser, das Wasserelement, das äußere Wasserelement, das ist etwas Flüssiges, sagen wir mal so. Und das hängt zusammen, naja, lesen wir weiter, das ist nämlich interessant, also heute jetzt das Fest, das kommt von unten, das kommt nicht von oben. Weil bis jetzt kommt die Schöpferkraft eigentlich von oben, das kommt von unten, der Dunst steigt auf. Das ist wichtig, dass das genauso geschildert wird und befeuchtet alles über der Erde. Also da von unten steigt was auf. Und jetzt, nachdem diese Befeuchtung stattgefunden hat, formte der Herr Jahwe Elohim oder Adonai Elohim den Menschen aus Lehm, wie es heißt, wobei da natürlich eben auch nicht wirklich unser äußerer Leben gemeint ist, sondern es ist aber gemeint jetzt diese Erden-Mondensphäre, die auch schon das Wasserelement irgendwo enthält. Und was tut er? Und blies in seine Nase den Hauch des Lebens. Und es wurde der Mensch zur lebenden Seele. Interessant. Jetzt wird ihm, also Nefesh Chaya wird er jetzt. Nefesh Chaya, Nefesh ist die Empfindungsseele eigentlich, sowas wie Empfindungsseele. Und Chaya ist Leben. Davon leitet sich auch Chava Eva ab. Und dann pflanzte der Herr, also jetzt dass der Erstling, der entsteht, ist also der Adam. Der ist der Erste, der ist aus dieser durchfeuchteten Erdensphäre gebildet wird. Der ist der Erste. Dann geht es weiter, dass der Herr schafft und Vayita Adonai Elohim Gan Be'eden, also jetzt pflanzt der Herr den Garten Eden, von Osten her oder von vorne her. Von vorne her heißt nichts anderes als aus der Richtung, aus der die geistige Sonne leuchtet. Klar, weil von dort kommt der schöpferische Impuls her. Darum heißt der Garten Eden liegt gen Osten. Das ist nur das Bild dafür, dass es dorthin gerichtet wird, wo das Geisteslicht hereinkommt. Dort liegt er, also ganz nah am geistigen Licht, nicht am anderen Ende der Welt, wo das geistige Licht nicht hinscheint, sondern dort, wo das geistige Licht hereinleuchtet. Das ist immer mit dem Osten gemeint. Von vorne heißt es wörtlich. Also von Osten ist gar nicht die Rede, sondern von vorne. Und der Herr ließ sprießen, also aus dem Acker, allen Baum erfreulich zu sehen und gut zu essen davon. Und was kommt jetzt? Habt ihr die Seiten? Nein, müsst ihr kannst du eh horchen. Auch. Und dann kommt Ve'etz Ha-Chaim. Etz ist der Baum, Etz ist immer der Baum. Ha-Chaim. Chaim ist das Leben, Baum des Lebens. Etz Ha-Chaim. Also allen Baum und dann insbesondere den Baum des Lebens inmitten des Gartens. Betoch Hagan. Und Ve'etz hada'at tov vara. Den Baum des Wissens, Etz ist der Baum, hada'at, da'at ist das Wissen, die Erkenntnis von tov und ra. Tov vara. Tov ist gut, es steckt im Namen Tobias zum Beispiel drin, und der Gute. Und Ra ist das Böse. Erstmals. Erstmals taucht das Wort Böse auf. Im Zusammenhang mit dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Jetzt erstmals ist davon die Rede. Nämlich, und das ist auffallend, weil im ganzen Sechstagewerk heißt es immer, und die Elohim sprachen, es werde dieses und jenes. Und so geschah es. Und die Elohim sahen, dass es gut war. Das ist immer die Standardformel. Also die Elohim sprechen etwas aus, als Folge wird es getan, was deutlich zeigt, sie geben zwar den Schöpfungsimpuls, aber andere Kräfte führen es aus. Und dann betrachten sie das Werk und sehen, es ist gut. Und gut heißt nichts anderes, aus geistiger Sicht, als dass das, was äußerlich als Schöpfung entsteht, ein volles Bild des geistig-schöpferischen Impulses ist, der es geformt hat. Das heißt, der Impuls ist voll und ganz zur Geltung gekommen. Wenn etwas nicht mehr voll den schöpferischen Impuls gerecht wird, also das heißt sozusagen, das Werk verpotzt ist bis zu einem gewissen Grad, dann fängt das Böse an. Und offensichtlich gibt es jetzt sogar schon den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Es ist jetzt also die Zeit da, wo die Schöpfungsimpulse der Elohim oder jetzt Jahwes sich nicht mehr voll in dieser Erden-Mondensphäre zum Ausdruck bringen können. Das ist das Zeichen. Da wirken jetzt andere Kräfte noch drinnen, die das verhindern. Und die hängen zusammen mit den Kräften, die da aus der Tiefe aufsteigen und die auch bereits die Verdichtung zum Wasserelement bewirken. Und das sind die ganzen Herrschaften, die heute mit dem Erdinneren zu tun haben. Das sind die Kräfte, die jetzt entgegenwirken. Das heißt, es wirken einerseits die gestaltenden Kräfte von außen, also jetzt insbesondere von den Geistern der Form herunter, es wirken aber auch Gegenkräfte aus dem Zentrum der Erde heraus entgegen. Und der Adam jetzt schwebt da irgendwo dazwischen und bekommt diese Einflüsse letztlich dann von beiden Seiten. Das ist gar nicht mehr zu vermeiden. Das heißt, der Sündenfall ist eigentlich schon gar nicht mehr zu vermeiden ab dem Zeitpunkt. Und damit schließen wir jetzt endlich einmal irgendwo an, wo wir jetzt waren. Wir haben uns jetzt dann in der letzten Zeit sehr intensiv auseinandergesetzt, wie hängt es zusammen mit dem Erdinneren als Spiegelbild der Schöpfungsimpulse von oben und welche Kräfte wirken da von unten. Wir können da das nächste Mal dann wirklich wieder anschließen. Wir wollten das dann auch in Zusammenhang bringen, zum Beispiel mit den neuen Seligpreisungen der Bergpredigt, wo Steiner das nie erwähnt im Zusammenhang mit dem Erdinneren, aber wenn man das alles zusammenschaut, springt dann das irgendwo an, dass da vielleicht was zu entdecken gibt. Also da werden wir uns dann auf die Spur machen. Wobei dazu zu sagen ist, also dass das natürlich aber auch ganz, ganz wichtige Kräfte sind. Angedeutet sind sie trotzdem schon, aber eben noch nicht als böse Kräfte, weil sie es tatsächlich auch nicht, zumindest nicht nur sind, im Sechstagewerk. Da heißt es doch immer, am Ende jedes Schöpfungstages, und es ward Abend und es ward Morgen, ein Tag oder erster Tag. Das heißt, es gibt die Kräfte, die Yom heißen, und die anderen, also im Hebräischen Tag, und die anderen, die Laila heißen, Nacht. Und Steiner gibt dann den Hinweis, ja, was sind denn diese Schöpfungstage überhaupt? Das sind ja nicht unsere Kalendertage oder irgendwas, auch nicht, wenn man es sich länger denkt, sondern es sind geistige Wesenheiten, nämlich Zeitgeister. Das heißt, Wesenheiten, die mit der Zeit zu tun haben. Und welche sind das? Das sind in Wahrheit die Urengel, die eine Stufe unter den Elohim stehen, und die sind eigentlich die Ausführenden des Schöpfungswerkes. Also die da natürlich auch Elementarwesen und was Gott was alles anleiten, aber die Geister der Form bringen sozusagen den Schöpfungsimpuls, die führen ihn aus mit Hilfe aller Wesenheiten, die darunter sind noch. Aber da gibt es eben zwei. Es gibt die Taggeister und es gibt die Nachtgeister. Die Nachtgeister sind extrem wichtig. Zum Beispiel wirken sie bei uns in der Nacht heute noch, wenn wir schlafen, und das, was wir beim Tag durch unsere Bewusstseinstätigkeit erinnern in unserem Körper, und das wieder zu regenerieren. Wenn sie aber fehlgeleitet werden, dann sind sie sehr gefährlich. Dann sind es die Herrschaften, die auch als Asuras bezeichnet werden. Und das sind noch ärgere Widersacher als Luzifer und Ahriman. Also das sind dann ganz extrem. Aber sie sind trotzdem absolut notwendig. Wir könnten keine Minute überleben ohne sie. Und das ist das Spannende bei diesen Greifen. Und sie sind auch ganz wichtig dafür, dass unser Ich die Gestalt bekommt, die wir als Menschen Ich eben haben. Das heißt mit der Möglichkeit der Freiheit. Weil diese Möglichkeit der Freiheit hängt sehr stark auch von einer Seite zumindest von da unten ab. Weil die Freiheit heißt auch eben, sich von dem allen isolieren können. Und nicht zwangsweise von oben die Eintreffelung zu bekommen, sondern sie willentlich zu suchen. Und da spielen die auch eine wesentliche Rolle. Also wir stehen da an der Schnittlinie irgendwo. Das ist der Punkt. Ja, ich sage einmal so viel heute als Zusammenfassung der letzten Jahre irgendwo, als Überblick. Ich denke, wir können das nächste Mal wirklich in die Seligpreisung einsteigen. Vielleicht war es eh nicht schlecht, dass wir das heute einmal noch nicht gemacht haben, weil der Ernst und der Peter auch fehlen. Ich hoffe, dass ihr so ein bisschen... Es ist...
Sehr interessant.
Wird der Kopf es war jetzt wirklich die Kurzfassung, da ist es natürlich noch besonders schwer zu fassen. Ich glaube, wir haben jetzt so den über 160. Vortrag oder so.
Was? 160
Vortrag? Ja, über 160 haben wir schon gemacht. Uns langsam vorwärts getastet.